Einen wunderschönen guten Morgen auch nochmal von meiner Seite aus. Maria Lorena, mein Name von Open Doors. Ich bin Referentin für Öffentlichkeitsarbeit. Was bedeutet das? Ich gehe durch die Gemeinden. Mein Gebiet ist eigentlich der Stuttgarter Raum. Ich komme aus dem Schwabenländle und vertrete heute meinen Kollegen, der eigentlich hätte da sein sollen, aber leider sich einer Augen-OP unterziehen musste, kurzfristig. Deshalb bin ich heute da, habe mich sehr, sehr gefreut, denn ich war tatsächlich noch nie in Sachsen. Und das ist wirklich für mich gerade eine einmalige, schöne Gelegenheit. Ich war gestern schon auch in einem Gottesdienst in Neustadt und habe dann anschließend gesagt, ich würde jetzt gerne sagen, bis zum nächsten Mal, aber das ist ja eigentlich nicht mein Gebiet. Von daher, naja, vielleicht, ich wünsche es ja meinem Kollegen nicht, dass er nochmal krank wird, aber wenn es so sein sollte, dann vertrete ich ihn sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch nochmal im Namen von Open Doors, im Namen all unserer verfolgten Geschwister für diese Einladung, denn ich stehe heute hier repräsentativ für all diejenigen, die keine Stimme haben, die nicht gesehen und auch nicht gehört werden. Und wir haben es heute auch im Evangelium gehört, wo Jesus sagt, ich war im Gefängnis, das ist die eine Sache, die mir hängen geblieben ist. Und ihr habt mich besucht. Viele, viele unserer Geschwister weltweit sitzen im Gefängnis, wurden eingesperrt. Einzig und allein aufgrund der Tatsache, dass sie an Jesus Christus glauben. Und viele von ihnen fühlen sich verlassen und vergessen. Und man versucht ihnen das auch einzutrichtern, dass das tatsächlich so ist. Und ich bin hier, um heute auf sie aufmerksam zu machen. Und vielleicht denken sie, ja, ich kann doch gar nicht zu ihnen ins Gefängnis gehen. Wie soll denn das überhaupt gehen? Ich würde sie ja besuchen, wenn ich könnte. Aber ich komme ja nun mal nicht nach Nordkorea oder nach Afghanistan oder in den Iran oder in den Iran. Und das ist richtig. Allerdings gibt es einen Weg, wie wir zu ihnen kommen. Und das ist das Gebet. Bruder Andrew, der Gründer von Open Doors, sagte einmal, es gibt keine Mauern, keine Türen, keine Gefängnisgitter, die Gottes Wirken behindern können, wenn wir beten. Das Gebet kommt an Orte, wo wir physisch, körperlich nie hinkommen werden. Und deshalb bin ich heute auch da. Denn als Referentin für Öffentlichkeitsarbeit ist es meine Aufgabe, einerseits auf sie aufmerksam zu machen und andererseits die Gemeinde hier vor Ort zum Gebet für sie aufzurufen. Und wir werden auch heute für sie beten. Das soll aber nicht nur bei dem Heute bleiben, sondern sie brauchen anhaltendes Gebet, wie die Bibel es auch sagt. Denn sie sind jeden Tag mit den unterschiedlichsten Herausforderungen konfrontiert. Wie Sie hier schon auf der Folie sehen, wird es heute insbesondere um das Land Vietnam gehen. Ich möchte Ihnen aber zunächst einmal ein bisschen erzählen, wie der Dienst von Open Doors angefangen hat und Ihnen anschließend einen weltweiten Überblick erst einmal geben. Darf ich mal nur kurz fragen, für mich als Info, wer von Ihnen ist denn bereits schon etwas vertraut mit dem Dienst von Open Doors? Einmal bitte kurz ein Handzeichen. Oh ja, einige, das ist ja schön. Dann ist der Dienst hier schon sehr bekannt. Dann gehen wir gerne zur nächsten Folie. Also auf diesem Bild sehen Sie Bruder Andrew, so wurde er genannt, der Gründer von Open Doors, steht neben seinem Käfer, VW Käfer, mit dem er damals seine erste Schmuggelaktion unternommen hat. Bruder Andrew kam aus dem Krieg zurück und war an Geist, Seele und Leib ein gebrochener Mann. Aber er entschied sich, dieses gebrochene Leben einem zu geben, der sein Leben komplett verändern konnte. Und das war Jesus Christus. In den Augen der Welt und nach den Maßstäben dieser Welt taugte er zu nichts mehr. Aber Gott hatte einen Plan mit diesem Mann. Und dieser Mann vertraute sich Gott an und sagte, hier ist mein Leben, tu mit mir, was du möchtest. Er entschied sich kurze Zeit später nach Schottland auf eine Bibelschule zu gehen und nachdem er diese beendet hatte, fand er einen Flyer in einer Zeitung, auf der für eine Jugendveranstaltung in Warschau, im damaligen Polen hinter dem Eisernen Vorhang, geworben wurde. Ein Jugendfestival, organisiert von der kommunistischen Regierung. Und Bruder Andrew wusste irgendwie in seinem Herzen, er sollte dorthin gehen. Also machte er sich auf den Weg. Und das Erste, was er tat, er suchte Geschwister, andere Christen, um sich mit ihnen zu verbinden. Das war keine leichte Sache. Als er sie aber schlussendlich gefunden hatte, musste er feststellen, dass es der Gemeinde hinter dem eisernen Vorhang lange nicht so gut erging, wie es uns hier im Westen erging. Sie wurden stark von der Regierung kontrolliert. Wenn die Regierung wusste, dass man Teil der Kirche war, wurden ihnen bestimmte Rechte entzogen. Nicht jeder war im Besitz einer Bibel. Er unternahm kurz danach eine zweite Reise in die damalige Tschechoslowakei, kam in so eine Kirche hinein und sah, wie eine Frau ganz vorne in der ersten Bank saß, hinter ihr dicht gedrängt alle anderen Gemeindemitglieder, und sie hielt ihre Bibel so hoch, damit alle anderen Gemeindemitglieder nur einmal einen kurzen Blick in die Bibel erhaschen konnten. Denn keiner von ihnen besaß eine Bibel. Wenn jemand eine Bibel besaß, dann waren es die Pastoren und Leiter, aber selbst sie hatten nicht jeder eine Bibel, sondern die Bibel wanderte dann von Gemeinde zu Gemeinde. Und die Gemeindemitglieder schrieben sich sogar Teile der Bibel ab, damit sie etwas zu Hause hatten. Für uns heute unvorstellbar, denn wir haben Bibeln in jeglichen Übersetzungen, in allen Farben und Formen, digital, analog, und häufig stehen sie im Regal und verstauben. Und für die Gemeinde hinter dem eisernen Vorhang war es das Größte, im Besitz einer Bibel zu sein. Bruder Andrew kehrte nach Holland zurück, da kam er ursprünglich her, und betete, denn es hat ihn wirklich sehr, sehr ergriffen, die Not unserer Geschwister. Und er öffnete die Offenbarung, Kapitel 3, Vers 2, und las diesen Vers: Werde wach und stärke, was noch übrig ist und schon im Sterben liegt. Und er verstand das als Auftrag von Gott an ihn, die Gemeinde hinter dem eisernen Vorhang, die schwach war, zu stärken. Also entschied er sich kurzerhand, Bibeln hinter den eisernen Vorhang zu schmuggeln. Er packte diesen VW-Käfer voll, hatte sich gute Verstecke überlegt und fuhr los. Kurz vor der damaligen jugoslawischen Grenze sah er 4 Zollbeamte stehen. Und er betete ein einfaches, vielleicht in den Augen des einen oder anderen sehr dummes Gebet: Herr, du hast blinde Augen sehend gemacht, mach doch jetzt bitte sehende Augen blind. Er hielt an und die Zollbeamten baten ihn auszusteigen, Papiere vorzuzeigen. Und dann fing die Kontrolle an. Etwa 2,5 Stunden durchsuchten sie seinen VW-Käfer. 2 Zollbeamte taten dies. Die 2 anderen beobachteten ihn, ob er durch Mimik oder Gestik, Körpersprache irgendetwas durchsickern lassen würde. Das war ja geschultes Personal. Und er erzählte, wie er tatsächlich auch einige Bibeln in seinen Schlafsack steckte. Und sie konnten nichts finden und schlussendlich zogen sie diesen Schlafsack raus. Und dann dachte er erstmal, oh, jetzt ist es geschehen. Sie öffneten diesen Schlafsack und er sah alle Bibeln drin liegen. Sie schlossen den Schlafsack, packten ihn wieder ins Auto und sagten, er durfte über die Grenze fahren. So schmuggelte Bruder Andrew das erste Mal alle Bibeln sicher auf die andere Seite des eisernen Vorhangs. Das war das erste Wunder, das er mit Gott erlebt hat. Eine Aktion, die er sein Leben lang nicht vergessen würde. Und auf diese Aktion folgten viele weitere Aktionen. Die Verstecke wurden immer raffinierter, die Autos wurden immer innovativer umgebaut, ausgebaut. Die Aktionen wurden immer größer und immer mehr Menschen schlossen sich diesen Aktionen an. Irgendwann mal sagte man, das wächst ja schon langsam zu einem Dienst an, das braucht jetzt Struktur, es sind so viele Menschen involviert. Und dann gründete man den Verein. Mittlerweile sind wir weltweit tätig. Open Doors hat seine Büros auf jedem Kontinent dieser Welt. In Deutschland ist unser Hoffnungszentrum in Kelkheim, das ist im Main-Taunus-Kreis in Hessen. Und wir sind knapp 100 Mitarbeiter. So hat das Ganze angefangen mit Open Doors. Schauen wir uns doch mal an, was weltweit passiert. Das ist unser Weltverfolgungsindex, den Open Doors jedes Jahr einmal rausbringt. Der wird übrigens auch vom ZDF und vom ARD als Grundlage für ihre Berichterstattung genutzt. Sie sehen hier all die Länder, in denen Verfolgung herrscht. Das sind bei weitem noch nicht alle, aber das sind die Länder, wo die härteste Verfolgung herrscht. Die Farben stehen für die Intensität der Verfolgung. Rot steht für extrem hohe Verfolgung. Orange steht für starke Verfolgung. Bis vor 3 Jahren gab es eine gelbe Farbe. Diese Farbe bedeutete verfolgt. Diese Farbe ist mittlerweile verschwunden. Nicht, weil die Verfolgung plötzlich aufgehört hat in diesen Ländern, sondern im Gegenteil, sie wurde noch intensiver und die gelben Länder sind mittlerweile orange. Rechts von Ihnen aus gesehen, haben Sie eine Rangliste mit den Ländern. Auf Platz 1 steht Nordkorea mit der schlimmsten Verfolgung weltweit. Ist schon seit vielen, vielen Jahren so, dass Nordkorea auf Platz 1 steht. Im letzten Jahr war es tatsächlich Afghanistan, nachdem die Taliban übernommen haben. Und dieses Jahr rutschte doch wieder Nordkorea auf Platz 1. Wer mehr dazu erfahren möchte, ich habe heute auch den Weltverfolgungsindex in Papierform dabei, den können Sie sich kostenlos mitnehmen oder auch auf unserer Homepage sich näher zu jedem einzelnen Land informieren. Weltweit werden 360 Millionen Christen verfolgt. Das sind 100 Millionen mehr wie vor 3 Jahren, als Corona anfing. Und die Menschen werden ihrer Rechte beraubt, geschlagen, gefoltert, ins Gefängnis gesteckt, einige sogar umgebracht. Einzig und allein aufgrund der Tatsache, dass sie sich entschieden haben, Jesus Christus nachzufolgen. Und heute gehen wir nach Vietnam. Hier sehen Sie ein paar Eckdaten zu dem Land. Genau, gerne zur nächsten Folie. Vietnam belegt Platz 25 auf dem Weltverfolgungsindex. Von 98,95 Millionen Menschen sind 9,4 Millionen Christen. Die Hauptreligion ist, wenn man es so nennen kann, der Atheismus. Denn die kommunistische Regierung möchte eigentlich nicht, dass die Menschen an irgendeinen Gott glauben, sondern die Regierung ist das Höchste, was es gibt. Der Buddhismus wird eher toleriert, weil er Teil der vietnamesischen Geschichte und Kultur ist. Aber eigentlich möchte die Regierung gar keine Religion praktiziert haben. Deshalb werden Christen in einem hohen Maße dort verfolgt. An dieser Stelle lasse ich gerne die Menschen selber berichten, wie es ihnen mit der Verfolgung geht, wie sie sich äußert und wie sie selber damit umgehen. Wir werden uns jetzt ein kleines Video anschauen. Bitte wundern Sie sich nicht, Sie werden die Gesichter nicht sehen und die Stimmen sind auch verzerrt. Das ist zum Schutz unserer Geschwister. Wir kommen auch in Gottesdienste, die gestreamt werden. Das kommt dann ins Internet und natürlich möchten wir nicht, dass sie erkannt werden.
Der christliche Glaube kam durch Missionare aus dem Westen nach Vietnam. Nach dem Krieg dachten viele, dieser Glaube hätte etwas mit Politik zu tun. Die Regierung war besorgt, dass die Christen für den Westen oder für die Amerikaner arbeiten würden. Also versuchte sie, das Wachstum der Kirchen im Land zu kontrollieren und zu stoppen. In letzter Zeit sieht die Regierung ihre Kontrolle über das Volk jedoch auf eine neue Art bedroht. Wenn das Evangelium Menschen verändert, werden sie gebildeter, sie werden weiser. In der Art, wie sie mit den Menschen kommunizieren und wie sie ihr Leben leben. Sie gehen besser mit ihren Finanzen, ihren Gefühlen und ihrem geistlichen Leben um. Der christliche Glaube zieht immer mehr Menschen an. Die Regierung hat gemerkt, dass es schwieriger geworden ist, die Bevölkerung zu kontrollieren und nach ihren Vorstellungen zu lenken. Die Behörden versuchen, das Wachstum der Gemeinden zu stoppen. Sie beauftragen sogar Verbrecher, die Gemeinden und ihre Arbeit aufzuhalten oder zu zerstören. Die Kirche hatte schon immer auf verschiedene Weise mit Problemen und Verfolgung durch die Regierung zu kämpfen. Früher ging es direkt von der Regierung aus. Menschen wurden inhaftiert oder geschlagen. Aber heutzutage hat diese Verfolgung eine andere Form angenommen. Wenn du Christ bist oder gerade erst Christ geworden bist, kann dir die Regierung einige Leistungen soziale Zuschüsse für arme Menschen oder Leute, die an der Grenze leben, streichen. Auch wenn die Regierung die Kirche nicht mehr direkt verfolgt, erlaubt sie Verbrechern, Gemeindemitglieder oder junge Gläubige anzugreifen.
Ich glaube, der Kommunismus will alle Religionen kontrollieren. Die Menschen sollen sich nur noch am Kommunismus orientieren. Als Kommunist sollst du die Regierung wie einen König ehren und anbeten. Sie wollen ihren Platz nicht mit einer anderen Religion teilen. Meiner Meinung nach ist der Kommunismus nur wie eine weitere Religion. Christen aus den Dörfern im Norden und der Mitte Vietnams, die früher Stammesreligionen angehörten, werden am stärksten verfolgt. Ich liebe diese Christen besonders, weil ich vor langer Zeit das Gleiche durchgemacht habe wie sie. Sie brauchen jemanden an ihrer Seite, der sie ermutigt, für sie betet und weiter mit ihnen arbeitet. Einige dieser Christen bringen ein großes Opfer, wenn sie Jesus nachfolgen. Sie werden von ihren Verwandten und den Dorfältesten aus ihrem Ort vertrieben. Manche Ehefrauen werden gezwungen, ihre Häuser zu verlassen, und ihre Ehemänner lassen sich von ihnen scheiden.
Ja, wir hören, es sind große Herausforderungen, mit denen sie zu kämpfen haben. Es ist ein großer Druck vorhanden, und für viele kostet die Nachfolge sprichwörtlich alles. Sie müssen alles aufgeben, um Jesus Christus nachzufolgen. Und das Interessante ist, obwohl es sie so viel kostet, obwohl es so viel Druck für sie bedeutet, entscheiden sich so viele Menschen, Jesus Christus nachzufolgen. Und Jesus baut seine Gemeinde in Vietnam. Und die Gemeinde wird immer größer. Es gibt eine wachsende Gemeinde in Vietnam. Und es gab ein Schlüsselerlebnis. Und zwar war es so, dass die kommunistische Regierung irgendwann mal entschied, dass auch den Menschen in den Bergdörfern Propaganda zukommen lassen soll. Sie konnten aber weder lesen noch schreiben, die meisten von ihnen sind Analphabeten. Also entschied man, ihnen Radiosender in die Häuser einzubauen. Kostenlos, die Regierung bezahlt alles für euch. Und man sagte ihnen, zu einer bestimmten Zeit sollte man das Radio einschalten und dann hören, was die Regierung mitzuteilen hatte. Alle Bergdorfbewohner waren brav, haben sich zur gegebenen Zeit hingesetzt, das Radio eingeschaltet, aber statt der Propaganda hörten sie einen christlichen Radiosender. Und das löste eine große Erweckung unter den Bergstämmen in Vietnam aus. Viele, viele Menschen bekehrten sich zu Jesus Christus, ganze Dörfer entschieden sich, ihm nachzufolgen. Von heute auf morgen. Und das Evangelium breitet sich dort in einer rasanten Geschwindigkeit aus. Es gibt viele Pastoren, die aus der Stadt in die Bergdörfer wirklich gefährliche Reisen auf sich nehmen, denn es gibt kaum Leiter in den Bergdörfern. Das sind ja alles Menschen, die gerade angefangen haben, ihren Lauf mit Christus zu laufen und wissen noch nicht so viel von der Bibel und müssen gelehrt werden. Sie brauchen Jüngerschaft. Und die Pastoren aus den Städten machen sich auf den Weg und unterrichten sie und helfen ihnen, im Wort Gottes zu wachsen. Aber nicht alle Dörfer bekehrten sich. Es gab Dörfer, wo sich nur Einzelne bekehrt haben. So auch eine ältere Dame, die uns jetzt ihre Geschichte erzählt.
Sie drängten meinen Ehemann dazu, mich zu zwingen, meinen Glauben aufzugeben. Er wurde zornig, dann schlug er mich. Als er mich schlug, dachte ich nicht viel darüber nach. Ich ging davon aus, dass die Regierung ihn dazu zwang und er nicht anders konnte. Die Leute sagten, nur wegen mir und meiner Familie wären Beamte aus unserem Dorf gezwungen worden, zurückzutreten, weil wir angefangen haben, Jesus zu folgen. Mein Ehemann hatte eine hohe Stellung im Dorf. Die Beamten aus unserem Ort drohten meinem Mann damit, dass es Auswirkungen auf seine Position haben wird, wenn er weiter an Jesus glaubt. Das wird ihn und seine Aufgaben einschränken. Als er nach einem Gespräch mit diesen Beamten nach Hause kam, fragte ich ihn, was sie ihm gesagt haben. Er machte mir Vorwürfe und fing an, mich mit einem Stock zu schlagen, weil ich an Jesus glaubte. Obwohl mein Mann auch Christ war, wurde er von den Behörden manipuliert. Sie drohten ihm damit, ihn von seiner Position und aus dem Dorf zu vertreiben, wenn er mich nicht dazu bringen könne, meinen Glauben aufzugeben. Nachdem ich von meinem Mann verprügelt worden war, ging ich zum Dorfältesten und zeigte ihm meine Wunden. Aber er schaute weg und schwieg. Ich ging zu den Behörden der nächsten Stadt und sie sagten, sie würden sich darum kümmern. Aber seitdem habe ich nichts von ihnen gehört. Danach ging ich zur Polizei. Aber dort sagte man mir, dass die städtischen Behörden meinen Fall bearbeiten würden. Ich habe lange darauf gewartet, aber ich habe nichts gehört. Nach der Scheidung kamen die Beamten aus meinem Dorf zu mir und verlangten, dass ich das Dorf verlassen soll. Ich könne nicht länger dort leben. Wenn ich bleiben wolle, könnte ich sterben. Sie sagten mir auch, wenn ich meinen Glauben verleugnen werde, würden sie mich wieder ins Dorf aufnehmen. Aber ich habe Christus gefunden. Es gibt kein Zurück mehr. Ich kann zwar nicht lesen, aber unser Pastor hat viele Bibelstellen zitiert. Ich kann mich nicht an alle erinnern, aber eines weiß ich mit Sicherheit. Ich habe die Liebe Jesu in mir. Ich denke, wenn wir an Christus glauben, müssen wir bereit sein, alles für ihn aufzugeben. Wir sind Kinder Gottes geworden. Er wird uns beschützen.
Die Geschichte dieser Frau bewegt mich jedes Mal neu, denn sie kommt aus einem Dorf, das sie ihr Leben lang nie verlassen hat. Das ist alles, was sie kannte, was sie liebte und was ihr vertraut war. Und man sagt ja eigentlich, einen alten Baum verpflanzt du nicht. Und wir sehen, das ist keine Frau, die Anfang 20 war und sich dachte, ja super, ich wollte schon immer mal dieses Dorf verlassen und die große, weite Welt sehen. Aber diese Frau entschied sich, ihr Dorf zu verlassen, um das festhalten zu können, was ihr so viel kostbarer und wertvoller war. Und das war ihre Beziehung zu Jesus Christus. Sie selbst sagt, wir haben die Liebe Gottes erfahren. Etwas, was wir zuvor nie kannten und von dem wir zuvor nie gehört haben. Das möchte ich nicht mehr loslassen. Was hat diese Frau mit mir zu tun? Und was hat diese Frau mit ihnen zu tun? Die Bibel ist ganz klar, was diese Frau mit uns zu tun hat. Zum einen nutzt die Bibel das Bild der Familie und sagt, wir alle, die wir zu Christus gehören, sind eine große Familie, wir haben einen Vater. Wenn wir Familie sind, dann ist diese Frau meine Schwester. Dann ist diese Frau ihre Schwester. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Was mache ich jetzt in meinem Alltag damit? Ja, die ist ja so weit weg. Die sehe ich doch nicht. Ich höre ja nichts von ihr. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass es immer noch meine Schwester in Christus ist. Wenn unsere Familienmitglieder oder jemand aus der Verwandtschaft ins Ausland zieht, sagen wir ja auch nicht, aus dem Auge, aus dem Sinn. Keine Ahnung, wie es dem geht. Keine Ahnung, was der macht. Und ob der Hilfe braucht. Häufig intensiviert sich die Beziehung aufgrund der Distanz. Und Gott möchte, dass wir uns alle als eine Familie sehen. Dass wir füreinander da sind, einander tragen und auch einander stärken. Die Bibel nutzt ein zweites Bild, 1. Korinther 12, 12 bis 13. Da steht geschrieben, der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe. Doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Einige von uns sind Juden, andere nicht Juden. Einige sind Sklaven, andere frei. Ich füge jetzt noch in Klammern hinzu, einige werden verfolgt, andere nicht. Aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Die Bibel ist sehr klar. Wir gehören alle zu einem Leib. Wir sind alle ein Leib Christi. Ganz häufig kategorisieren wir. Und ich mag den Begriff verfolgte Kirche nicht. Denn es gibt nicht die verfolgte Kirche und die nicht verfolgte Kirche. Es gibt nur eine Kirche. Und der eine Teil muss seinen Glauben unter schwierigen Bedingungen leben. Und der andere, sollen wir sagen, nicht? Ich glaube schon, dass wir auch schwierige Bedingungen haben. Unsere Bedingungen sind allerdings anders. Und die Kämpfe, die wir kämpfen, sind viel subtiler. Denn die verfolgten Christen, die fragen uns ganz häufig, wie schafft ihr das eigentlich? Euren Glauben inmitten von all dem Luxus, Wohlstand und der ganzen Unterhaltung zu geben. Seid ihr nicht abgelenkt? Kommt ihr nicht in Versuchung zu denken, ich brauche Gott nicht? Leidet nicht eure Beziehung manchmal zu ihm darunter? Weil es läuft ja eh alles. Das bringt einen zum Nachdenken. Das ist auch etwas, womit man kämpft. Das erscheint einem vielleicht nicht so als Kampf. Aber wir wissen, die Strategie des Feindes, ob so oder so, ist es uns vom Glauben abzubringen. Ist es uns von Gott zu trennen. Sie brauchen uns. Sie brauchen unsere Gebete, damit sie dem Druck standhalten können. Aber wir brauchen ihre Gebete, damit wir uns nicht einbullen lassen. Damit wir uns das nicht zu bequem machen. Und unsere Beziehung zu Gott leidet. Und es muss eine Identifikation stattfinden. Wir müssen uns als eins sehen. Und wir werden hier nur bestehen, wenn wir zusammenhalten. Wenn wir füreinander da sind. Wenn wir füreinander und miteinander auch glauben. Sie für uns und wir für sie. Und das Kraftvollste, was wir tun können, ist füreinander beten. Viele Menschen sagen, ja, ich spende. Das ist gut. Vielen Dank auch dafür, denn es gibt auch materielle Nöte. Aber wenn man einem verfolgten Christen begegnet und man ihn fragt, was braucht ihr? Was ist das Erste, was du nennst? Dann sagen sie immer, Gebet. Betet, dass wir den Druck standhalten. Betet, dass wir Christus nicht verleugnen. Betet, dass wir das Evangelium mutig weiter predigen können. Mit Spenden können Sie das nicht erreichen. Spenden nehmen keine Angst weg. Spenden nehmen nicht die Trauer und die Wut aus dem Herzen, dass dir gerade der Mann weggenommen wurde, der Vater deiner Kinder und eingesperrt wurde. Spenden bringen dich nicht dazu, den Mördern deines Sohnes zu vergeben. Sie brauchen Gebet und darum bitten Sie. Betet für uns. Und die Bibel ist auch ganz klar, dass Gebet viel bewirkt. Schauen wir uns ein Beispiel aus der Bibel an. Als ich mir diese Stelle einmal durchgelesen habe, dachte ich, das könnte auch ein Brief von einem unserer verfolgten Geschwister sein. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth. Liebe Brüder und Schwestern, ihr sollt wissen, dass wir in der Provinz Asia Schweres erdulden mussten. Wir waren mit unseren Kräften am Ende und hatten schon mit dem Leben abgeschlossen. Unser Tod schien unausweichlich. Aber Gott wollte, dass wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern auf ihn, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Und tatsächlich hat Gott uns vor dem sicheren Tod gerettet und wird es auch in Zukunft tun. Wir setzen unser Vertrauen auf ihn. Er wird uns immer wieder aus Todesgefahr befreien. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Satz. Dazu, liebe Gemeinde, tragen auch eure Gebete für uns bei. Paulus stellt eine Verbindung zwischen Gottes Wirken und den Gebeten der Gemeinde her. Er sagt, weil ihr gebetet habt, hat Gott eingegriffen. Eure Gebete sind wichtig für uns. Betet weiter. Wenn wir uns das Leben des Paulus anschauen, dann habe ich mich irgendwann mal gefragt, wie oft hätte dieser Typ eigentlich sterben sollen? So viele schlimme Dinge wie er, ich weiß nicht, wie überlebt man das? Und bleibt noch bei klarem Verstand? Schiffbruch, trieb eine ganze Nacht und ganzen Tag auf dem offenen Meer. Geschlagen, gesteinigt, ausgeraubt, vertrieben. Bespuckt, verleumdet, war im Gefängnis. Natürlich war es Gottes Gnade, die ihn getragen hat und seine Kraft. Aber es waren auch die vielen, vielen Gebete der Gemeinde. Unsere Geschwister gehen durch ähnliche Dinge. Und viele von ihnen, wenn nicht alle, brauchen unser Gebet, um standhaft zu bleiben, damit sich auch Gottes Plan durch sie verwirklicht. Manche denken vielleicht, ah, das soll alles so sein. Die sind halt dazu bestimmt, für Christus zu sterben, den Märtyrertod. Na, wenn das wirklich so ist und alle sterben, wer baut denn dann die Gemeinde in Vietnam? Wie sollen denn dann die anderen vom Evangelium hören? Also es kann nicht sein, dass sie alle den Märtyrertod sterben sollen. Sie brauchen unsere Gebete. Und ich bete wirklich, dass Gott heute ihre Herzen bewegt und seine Liebe in ihr Herz hineingießt. Dass sich da etwas bewegt und sie sagen, ich möchte für meine Geschwister beten. Das ist das, was ich tun kann. Wir haben es heute schon gehört, wir wollen unseren Blick weiten. Wir wollen mal über den Tellerrand hinausschauen. Ich sage dann immer an der Stelle gerne, wir können unser Leben wie ein Huhn leben. Das Huhn, das pickt nur das herum, was unmittelbar vor ihm liegt. Pick, 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 pick. Meine Arbeit, meine Familie, die Rechnungen, der Elternabend, das, was mich tagtäglich beschäftigt, der Haushalt, Autoputzen und, und. Oder ich kann mein Leben wie ein Adler leben. Und ich schwinge mich nach oben und gucke mal, oh, was passiert denn da noch? Denn Gott möchte uns in seinen Plan mit einbeziehen. Gott wirkt nicht unabhängig von uns. Er bezieht uns mit ein. In praktischer Form, aber wenn es auf Distanz geht, in Form des Gebets. Und Gott hat uns die Macht des Gebets in die Hand gelegt. Die Frage ist, was machen wir damit? Irgendjemand sagte mal, jede Gabe ist eine Aufgabe. Eine Gabe oder ein Geschenk ist ein Geschenk. Du hast es dir nicht verdient, du hast nicht dafür gearbeitet, es ist dir geschenkt worden. Und Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, vertraut uns kleinen, fehlbaren, schwachen Menschen die Macht des Gebets an und sagt, wenn du bittest, dann wirst du erhalten. Bitte, klopfe an, ich werde dir öffnen und ich werde dir geben. Nutzen wir diese Gabe? Ganz oft nutzen wir sie für unsere eigenen privaten Nöte. Und das ist in Ordnung, auch dafür dürfen wir es nutzen. Nur sollen wir nicht nur dabei bleiben, das bedeutet es, über den Tellerrand zu schauen. Gut, dann beten wir vielleicht auch noch für die Nachbarn, für die Familienmitglieder, Verwandtschaft und da hört es meistens auf. Aber warum, wenn doch unsere Gebete noch viel weiter gehen können und noch so viel mehr bewirken können? Ganz viele Menschen sagen dann auch zu mir, ja weißt du, irgendwie, ja das Beten fällt mir so schwer, ich weiß nicht, wie ich beten soll, manchmal fehlen mir die Worte. Da sage ich immer, Gebet ist keine Wissenschaftsarbeit. Es geht nicht darum, die richtigen Worte zu finden, einen schönen grammatikalischen Satz zu formen, dass man jetzt mindestens 10 Minuten am Stück gebetet hat. Das sind alles Hindernisse in unserem Kopf und die müssen wir loswerden. Beten lernt man, indem man einfach betet. Von Beruf aus bin ich Grundschullehrerin. Das ist das, was ich gelernt habe. Und viele Eltern kamen zu mir, insbesondere in der ersten Klasse macht man sich ja so Sorgen, wie kann mein Kind schreiben lernen? Wie lernt es richtig zu schreiben? Habe ich immer gesagt, indem es schreibt. Schreiben lernt man, indem man schreibt. Man muss es einfach mal tun. Wie lerne ich Auto fahren? Ich setze mich ins Auto und fange an zu fahren. Heißt das, dass ich gar keine Fehler machen werde? Doch, werde ich, mit Sicherheit. Aber wenn ich mit dem Anspruch herangehe, etwas zu lernen, ohne einen Fehler zu machen, werde ich es ja nie machen. Weil ich immer Angst habe, einen Fehler zu machen. Gott ist aber so groß, dass er auch unsere Fehler in unserem Entwicklungsprozess mit aufhängt. Wir brauchen keine Angst zu haben, zu beten, weil wir das Falsche beten. Ja, was, wenn es nicht passiert? Ja, was, wenn es passiert? So muss ich denken. Und wenn es nicht passiert, dann bete ich trotzdem weiter. Dann lasse ich mich nicht entmutigen. Denn Gottes Wort verändert sich nicht. Ich stelle mich auf das, was er gesagt hat. Und dann habe ich vielleicht da nicht eine Gebetserhörung erlebt. Das braucht mich aber nicht zu hindern, weiterzubeten. Denn ich gründe mein Gebet nicht auf meine persönlichen Erfahrungen. Ich bin fehlbar, ich bin ein Mensch. Ich gründe meinen Glauben auf Gottes Wort, das unfehlbar ist, unverweslich und das in alle Ewigkeit bleibt. Und genau deshalb bete ich. Und wir hören viele, viele Zeugnisse von unseren Geschwistern, die unfassbare Dinge mit Gott erleben und immer wieder sagen, weil ihr gebetet habt. Danke für eure Gebete. Wir brauchen sie so dringend. Und wir werden heute auch für unsere Geschwister noch beten. Aber wie gesagt, ich bete, dass es nicht nur bei heute bleibt, sondern dass sie ermutigt sind, zu beten. Nicht nur für die eigenen persönlichen Nöte, sondern auch für den weltweiten Leib Christi. Beten Sie in Ihren eigenen Worten, so wie es aus dem Herzen rauskommt. Gott ist unser Vater. Ich sage auch immer, wenn ein kleines Kind, ein 2-3-Jähriger, zu Mama und Papa kommt und es zum Ausdruck bringen möchte, ich möchte was essen, dann sagt es irgendwas wie Dada, Baba, Gugu. Da stellt sich die Mutter nicht hin und sagt, solange du nicht einen korrekten, deutschen, grammatikalisch richtigen Satz zustande bringst, kriegst du gar nichts. Das wäre doch irre. Welche Mutter würde das machen? Die Mutter gibt dem Kleinkind genau das Essen, was es braucht, wie es dem 6-Jährigen gibt, der sagen kann, Mama, ich habe Hunger, kannst du mir bitte etwas zu essen geben? Und wir halten uns für gute Eltern. Aber wir sind nicht bessere Eltern als unser himmlischer Vater. Jesus sagt selbst, wenn ihr, die ihr böse seid, wisst, euren Kindern gute Gaben zu geben, wie viel mehr mein Vater. Unser Vater liebt uns. Unser Vater liebt es, wenn wir ihn bitten. Er wartet nur darauf. Also am besten alles weglegen, alles, was uns hindert in unserem Kopf. Wir sind in Deutschland sehr, sehr verkopft. Wir müssen immer alles verstehen, begreifen mit unserem Kopf. Aber der Glaube kommt nicht aus dem Kopf, der Glaube kommt aus dem Herzen. Denn der Vater möchte eine Herzensbeziehung zu uns, nicht eine Intellektbeziehung. Er spricht unser Intellekt auch an, natürlich. Aber es fängt im Herzen an. Und aus deinem Herzen kommt das Gebet raus. Wie es formuliert wird, ist schlussendlich egal. Aber unsere Gebete machen einen Unterschied auf der anderen Seite der Welt. Und das werden wir heute tun. Wir werden beten und ich werde ganz zum Schluss noch etwas zu diesem Gebetsmagazin sagen, das Sie auf Ihrem Platz gefunden haben, aber das erst zum Schluss des Gottesdienstes. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich bete wirklich, dass Gott mit dem Gesagten heute etwas in Ihrem Herzen bewegt, Sie sich eins machen mit unseren Geschwistern auf der ganzen Welt und Sie sich von Gott durch Gebet gebracht.